HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Herr Zenger, ich muss Ihnen sagen, Sie beschäftigen sich viel zu viel mit Bibel. Sie sollten mehr Dogmatik studieren. Und dann habe ich ihm gesagt, Pater Rektor, ich kann Ihnen eines sagen. Mich fasziniert das Wort Gottes. Und die Dogmatik mag ja wichtig sein. Und das Dogma. Aber Wort Gottes ist nur die Bibel.
Zu viel in der Bibel lesen ist unmöglich. Davon war Erich Zenger seit seinem Studium der Theologie und Philosophie an der Päpstlichen Universität in Rom überzeugt. Der 2010 gestorbene Theologe gilt als der wohl renommierteste deutschsprachige Alttestamentler seiner Generation. Seine Arbeit hat weit über die Theologie und die Kirchen hinaus einen Niederschlag gefunden. Vor allem deshalb, weil er, der Alttestamentler, seinen Forschungsgegenstand nicht mehr als alt bezeichnen wollte.
Altes Testament kann man zunächst einmal durchaus, vor allem in den romanischen Sprachen, richtig verstehen. Alt ist, was alt bewährt ist. Und wer ein Weinkenner ist, wenn der vor der Frage steht, ob er also so einen sauren neuen Wein trinken soll, außer er liebt gerade ein Beaujolais Primeur, aber sonst normalerweise einen Wein, der nur ein Jahr alt ist, einen schönen alten Burgunder, ist keine Frage natürlich. Das ist ein Qualitätswein. Oder natürlich etwas, wer eine Faszination hat für Antiquitäten, der wird natürlich mit dem Wort alt etwas hohe Wertschätzung verbinden. Aber wenn man nun ehrlich ist, in unserer christlichen Tradition verbindet sich für viele mit der Etikette Altes Testament alt gewordenes, eigentlich veraltetes, überholtes durch das Neue. Wir haben es halt nur noch, weil wir es haben.
Im Jahr 1991 erscheint Erich Zengers Buch mit dem Titel »Das Erste Testament«. Bücher von Bibelwissenschaftlern sprechen in der Regel Fachleute an, werden in überschaubarer Stückzahl gedruckt. Doch das Buch, das Erste Testament, muss bald nachgedruckt werden. Auf die zweite Auflage folgt innerhalb eines Jahres eine dritte, vierte, fünfte. Inzwischen befindet es sich in der achten Auflage. Das Buch trägt den Untertitel »Die jüdische Bibel und die Christen«. Erich Zenger listet darin viele Abwertungen gegenüber der jüdischen Bibel auf, wie sie unter Theologen, Christen und Nichtchristen üblich sind. Er entkräftet sie und setzt gegen sie signalartig ein neues Adjektiv.
Diese Bezeichnung Erstes Testament gebrauche ich, um die Würde zu betonen, nicht abgeschafft, nicht alt geworden. Zweitens, um zu betonen, dass das Fundament, auf dem alles andere aufruht, die historische Wahrheit, es ist die erste Bibel der jungen Kirche gewesen, aber es ist natürlich auch das Buch, auch deswegen gebraucht, es ist das Buch von dem ersten Bund Gottes mit der Schöpfung und mit seinem Volk Israel. Und es ist das Buch, das zeugt von der Liebe Gottes zu seinem Erstlingssohn. Und der Erstlingssohn ist, wir Christen können es drehen und wenden, wie wir wollen, der Erstlingssohn und die erste Liebe Gottes gilt Israel und nicht der Kirche. Also von daher schwingt in dieser Bezeichnung ein ganzes Ensemble von Bedeutungen mit.
Natürlich könne man die Bezeichnung Altes Testament auch weiterverwenden, sagt Zenger. Doch das von ihm gebrauchte Korrektiv Erstes Testament ist in Schulen, Fachliteratur, Kinderbücher und Wissensportale eingedrungen. 2009 hat der Theologe die Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen bekommen. Denn er habe sich in vorbildlicher Weise um den jüdisch-christlichen Dialog verdient gemacht, lautete die Begründung. Eine Auszeichnung, die einige Jahre zuvor auch der Theologe Johann Baptist Metz erhielt. Er war jahrzehntelang Professor an der Katholisch-Theologischen Fakultät im westfälischen Münster, genauso wie Erich Zenger.
Ich brauchte lange, bis ich hier richtig heimisch wurde, und es gab da so ein geflügeltes Wort, dass wir nicht Münsteraner oder wir Bayern hier uns öfter sagen, Johann Baptist Metz ist ja auch ein Bayer, und er hat mir sehr früh gesagt, ich muss dir eines sagen, der Geist blüht gerade im Exil. Das heißt also, eigentlich fühle ich mich nicht so sehr zu Hause.
Zenger wurde 1939 in Dollenstein bei Eichstätt im Altmühltal geboren. Im flachen Münster vermisste er die Berge und Seen Bayerns, dazu Weißwurst und Weizenbier, Frankenwein und Schweinebraten. So steht es in dem Band »Mit Gott ums Leben kämpfen«, der zu seinem 10. Todestag herausgegeben wurde und in dem sich viele bislang unveröffentlichte Texte finden. Auch wenn das Heimischwerden in Münster ein mühsamer Prozess war, Zenger behielt seine 1973 angetretene Professur an der Westfälischen Wilhelms-Universität bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2004. Es hielt ihn die Weite der theologischen Fakultät, die zu den größten der Welt gehört. Wichtig war ihm auch ihr fortschrittlicher Geist, wobei Fortschritt für ihn gerade nicht bedeutet hat, mit der Tradition zu brechen.
Ich wehre mich eben gegen all die Theorien und die Ansätze, die sagen, das ist das radikal Neue, das ganz andere, wo Christentum sich profilieren will von allem, was vorher war. Nein, es ist diese Dialektik. Das Neue erwächst aus dem Alten im Gespräch mit dem Alten. Das ist nicht etwas radikal Neues, sondern sozusagen das Alte hat in sich die Kraft, Neues zu generieren. Und deswegen ist natürlich die Verhältnisbestimmung alt-neu im Sinne der Entgegensetzung viel zu naiv und viel zu primitiv, sondern das Neue muss sich gerade bewähren als Neuinterpretation von Altbewährten. Und von daher geht es gar nicht ohne diese Rückbindung an die Tradition. Das sehe ich natürlich in besonderer Weise im Judentum. Das Judentum ist die große Religion, die in der Erinnerung lebt, und Erinnerung heißt eben nicht vergessen. Aber Erinnerung ist zugleich produktiver, kreativer Umgang mit der Vergangenheit und ist nicht museal. Wenn man manche, jedenfalls die Dogmatik, mit der ich groß geworden bin, sich vor Augen hält, das war sozusagen Museumsbesuch. Das ist eine museale Pflege des Alten. Das wird poliert, wieder in neues Licht gestellt, aber es ist nicht eigentlich ein lebendiger Umgang mit der Tradition. Lebendiger Umgang mit der Tradition braucht beides. Braucht die offenen Augen für das, was war, und braucht die offenen Augen dafür, was sozusagen aus dieser Tradition für die Zukunft hin aktualisiert, gerettet, aber auch neu gesagt werden muss.
Wer sich in die Schriften des Ersten Testaments vertieft, befindet sich keineswegs in einem Randgebiet des christlichen Glaubens, war Erich Zenger überzeugt. Denn die Bibel ist nichts Gestriges. Gerade das Erste Testament stellt immer wieder neu die Frage, wie kann man von Gott so sprechen, dass es heute tröstet und belebt? Dass Zenger leidenschaftlich für die Bibel stritt, war ihm allerdings nicht in die Wiege gelegt.
Wenn ich so zurückschaue, bin ich ganz typisch katholisch sozialisiert, und das heißt, ich bin natürlich nicht mit der Bibel groß geworden. Ich erinnere mich noch, ich komme eigentlich aus sehr einfachen Familie. Meine Mutter war eine sehr fromme Frau, mein Vater ist leider schon tödlich verunglückt, als ich ein Jahr alt war. Meine Mutter hatte große Mühe, uns zwei Kinder großzuziehen. Aber sie war eine sehr fromme Frau, und ich finde das faszinierend, eine einfache Arbeiterin, die uns aber anhielt, was zu lernen. Und abends vor dem Schlafengehen wurde ein Buch gelesen, ein religiöses Buch gelesen. Was wurde gelesen? Natürlich nicht die Bibel, sondern wir lasen Heiligenlegenden. Die berühmte Goffine. Ich erinnere mich auch noch, hat sie von ihrer Mutter geerbt, wieder nicht, da waren hinten der Familienstammbaum drinnen. Und das war die Legende für jeden Tag mit einer Nutzanwendung. Das ist eigentlich das Buch, mit dem ich groß geworden bin. Und auch in meiner Schulzeit kann ich nicht sagen, dass da die Bibel eine Rolle spielte. Ich bin so katholisch auf dem Wege sozusagen zum Priestertum klassisch groß geworden, nämlich war in einem bischöflichen Knabenseminar bis zu meinem 19. Lebensjahr. Und das war einerseits eine faszinierende Zeit. Wir wurden für sehr vieles motiviert, ich sehr stark für Musik. Ich habe sehr gerne gesungen, viel gesungen, Instrument gespielt, auch für Kunst. Auch ein bisschen für Literatur wurden wir sensibilisiert, aber die Bibel kam praktisch nicht vor.
Ohne Vater wächst Erich Zenger auf und ist erstaunlich selbstbewusst. Mit 12 Jahren kann er kein Geld mehr von der Mutter erwarten, gibt Nachhilfestunden, arbeitet in den Ferien. Ihn fasziniert das Geheimnis der Liturgie. Er erlebt gute Pfarrer. Priester werden? Das kann er sich vorstellen. Auch seine Mutter regt ihn dazu an. Als allerdings das Abitur näher rückt, besorgt ihm sein humanistisches Gymnasium ein Stipendium. Jetzt ist nur noch die Frage, ob er Musik oder Jura studiert. Doch nun reagiert das Bistum, ist ebenfalls mit einem Stipendium zur Stelle für ein Studium an der Gregoriana, der päpstlichen Universität.
Als ich in Rom studierte, da hatten wir studierten sehr viel Dogmatik, und da gab es so für jeden Teil der Dogmatik gab es Spezialisten. Die machten ihr Leben lang nur dieses eine Thema. Und wir hatten einen Spezialisten, dessen Vorlesung auf Lateinisch hieß De Gratia, also über die Gnade. Das war der Spezialist für die Gnadentheologie. Und der genoss das, dass er 30 unterschiedliche Gnaden entdeckt hatte. Und die hat er vorgestellt. Ein ganzes Semester lang hat er sozusagen diese Topographie der Gnaden beschrieben. Und das mussten wir lernen. Und wenn man das konnte, war er zufrieden. Ich will nicht sagen, nicht, da kann der persönlich nichts dazu, aber das ist eine Theologie, die hat weder was mit der Bibel zu tun, noch für mich hat der hat nicht kapiert, warum es um Gnade geht, dass Gnade die Selbstmitteilung Gottes ist. Und dass man, wenn man über Gnade reden, zunächst mal über den lebendigen und lebendig machen Gott reden muss und nicht über dieses ganze System.
Dank eines glänzenden Gedächtnisses lernt der angehende Priester die dogmatischen Formeln der scholastisch geprägten Theologie spielend auswendig. Doch das System erlebt er als tot. Will den Glauben nicht verwalten, absichern, kein Gottesprotz werden, sondern Gott befragen, hinterfragen und sich seines Geheimnisses auf immer neue Weise annähern. Verbotenerweise besucht der Seminarist des Germanikums Kurse am Päpstlichen Bibelinstitut, studiert auch für sich sehr oft die Bibel. Ihren Charakter erlebt er als völlig anders als die dogmatischen Formeln. Und genauso eklatant unterscheidet sich die Bibel vom süßlichen Tonfall vieler Seelsorger.
Da wird ja neutralisiert, da wird besänftigt, da ist nichts von jener Leidenschaft, der Suche nach Gott drin, die einfach der Bibel eigen ist, nicht? Die wissen, wer Gott ist, die wissen, was die Wahrheit ist, während in der Bibel ist grundlegend die Suche nach der Wahrheit, ist grundlegend der Kampf um das Leben, um die Wahrheit, der Kampf mit Gott, gegen Gott. Und das sind Dinge, die natürlich in einer klassischen Dogmatik, in einer klassischen, es gibt natürlich auch andere Dogmatiker, aber die so in der klassischen Dogmatik nicht vorkamen.
Manchmal scheint die Bibel sogar jene Spiritualität anzugreifen, die alle Begeisterung auf den Index setzt. Genauso Wut, Enttäuschung, lautes Lachen. Selbst die ganz normale Angst darf es dieser Spiritualität zufolge dann nicht geben. Denn jede Dunkelheit werde von Sonnenschein abgelöst. Immer sei da doch ein Engelchen, ein hilfreicher Kalenderspruch oder ein achtsam gehörtes Vogelzwitschern. Das Alte Testament erlebt Zenger dagegen als befreiend realistisch. Zum Beispiel das Buch Hiob. Dieser fromme Mann verliert seine Familie, wird krank, ist völlig isoliert, schwingt sich zum Richter Gottes auf und wirft ihm dessen verbrecherische Taten vor. Eine von Zengers ersten Veröffentlichungen handelt von eben jenem Hiob-Buch. Es protestiert, so schreibt er, gegen abgeschmackte, unwirkliche Klischees und den mild pastoralen Schmalz aller Zeiten.
Das, was ich dort höre an Theologie, das hat mit mir nichts zu tun. Da komme ich nicht vor. Und zwar ich konkret mit meiner Biografie. Ich komme eben aus sehr armen Verhältnissen, musste kämpfen und andererseits bin ich jemand, der auch sehr lebenslustig ist und sehr lebensfroh ist. Ich koche gerne, ich esse gerne und all dies, also sozusagen der Alltag, der alltägliche Mensch, der gesellschaftliche Mensch, der politische Mensch, das kommt in der Theologie nicht vor. Dann natürlich auch die großen Lasten, die ein Leben begleiten. Ich bin ja zunächst einmal dadurch ja von Leid von Anfang an getroffen gewesen, dass mein Vater so früh starb, dass wir arm waren. Dann das Buch Hiob hat mich sehr früh beschäftigt und das Bändchen, das ich darüber publiziert habe, ist eigentlich als biografische Auseinandersetzung geschrieben worden, weil mein Bruder schon mit 33 Jahren schwer an MS, Multiple Sklerose erkrankt ist und da habe ich mich eigentlich damit auseinandergesetzt und habe ihm das Buch ja auch gewidmet. Und diese für viele Menschen so zentralen Fragen kommen in der Theologie einfach nicht vor. Die kommen dann höchstens in einer reflektierten Theodizee-Diskussion ganz am Rande vor, aber nicht sozusagen das vitale Leiden.
Doch noch etwas fehlt in der klassischen Theologie, was für Zengers späteres Leben bestimmend wird. Während seines Studiums in Rom ist gerade Konzilszeit. Mehrere Bischöfe, die sogenannten Konzilsväter, wohnen im Germanikum, seinem Priesterseminar. Mit dem Bischof seines Bistums diskutiert er über viele Texte und Erklärungen. Doch worüber nicht gesprochen wird, ist die grundlegende Bedeutung des Judentums für die Christen. Dabei hebt das Zweite Vatikanische Konzil gerade sie hervor, nämlich in seiner Erklärung Nostra Aetate aus dem Jahr 1965. Ein Jahr später hat Zenger sein Studium in Rom beendet. Den Sommer über belegt er biblische Studien an der Hebräischen Universität in Jerusalem und einen Kurs für Ifrit, für modernes Hebräisch. Die Klasse besteht aus lauter Einwanderern und ihm, den einzigen Christen, Priester und Deutschen.
Ich habe am Anfang gar nicht gesagt, woher ich komme, wer ich bin. Nur die Lehrerin wusste das. Und ja, ich habe mit denen gelernt und gelebt und habe mich dann mit einer ganzen Reihe befreundet. eines Tages natürlich staunen die nicht schlecht. Ich habe nie Deutsch geredet. Da ich in Rom studiert hatte, konnte ich gut Italienisch. Und dann waren viele Rumänen da, Juden aus Rumänien, mit denen habe ich dann Italienisch geredet. Und als ich dann herausstellte, ich bin erstens katholischer Priester und zweitens Deutscher, war natürlich nach 3, 4 Wochen das Staunen groß. Aber es war so viel Vertrauen da, dass man mich akzeptiert hat. Und dann wurde ich nach Hause eingeladen. Und dann habe ich damals eigentlich erst die ganze Last der Geschichte sowohl des Nationalsozialismus als auch die Vorbehalte gegen die katholische Kirche nun hautnah erlebt, denn in meinem Studium kam das Thema Judentum leider nicht vor.
Die 4 Monate in Israel haben für Erich Zenger entscheidende Folgen.
Wenn ich irgendwo war, zu einem Empfang damals in Jerusalem, bei einer Familie, mindestens 1, 2 Holocaust-Shoah-Opfer gab es in jeder Familie. Und in der Begegnung mit diesem Judentum wurde mir dann deutlich, also ich muss meine alttestamentliche Wissenschaft nicht nur nun sozusagen binnenkirchlich reflektieren, sondern ich muss mit diesem Buch das Thema Judentum in der Kirche und in der Gesellschaft wirklich gegenwärtig halten.
Ganz selbstverständlich bezieht Erich Zenger beim Auslegen des Ersten Testaments den jüdischen Zugang zur Bibel mit ein, womit er mit der jahrhundertealten christlichen Gewohnheit brach, jüdische Bibelausleger zu ignorieren. Dazu gelingt ihm, was im deutschsprachigen Raum neu ist. Er gewinnt jüdische Wissenschaftlerinnen und Ausleger für sein Lebenswerk, Herders theologischen Kommentar zum Alten Testament, den er begründet hat und der auch nach seinem Tod Band um Band wächst. Und unter den christlichen Autoren des Kommentars finden sich genauso katholische wie evangelische Ausleger. Auch diese Weitsicht ist für Zenger typisch. Begründet liegt sie in seiner ersten Begegnung mit einer deutschen Universität im Jahr 1966. Nach dem Studium in Rom und den Monaten in Jerusalem plante Zenger seine Promotion im Alten Testament, wollte zunächst allerdings noch eine Doktorarbeit in Altorientalistik schreiben.
Aber dann plötzlich kam das Stoppzeichen meines Bistums. Damals musste man ja noch so verfügbar sein. Es sah so aus, ich müsste schneller fertig werden. Sagte mein Bischof, du musst jetzt mit deiner alttestamentlichen Promotion beginnen und die sollte ich dann in Deutschland machen. Fragte, wo ich hingehen wollte. Dann sage ich, halten Sie sich fest, ich möchte zunächst an die evangelische Fakultät in Heidelberg. Sagte, das ist undenkbar. Undenkbar, du sollst in katholischer Theologie promovieren. Was willst du in der evangelischen Fakultät in Heidelberg? Sage ich, Herr Bischof, Heidelberg ist derzeit, passt zwar jetzt nicht, weil wir eigentlich im biblischen Horizont sind, aber so redet man damals. Heidelberg war damals als Mekka der alttestamentlichen Wissenschaft.
In Rom war er in Soutane gekleidet, in Heidelberg wohnt er in einem ganz normalen Studentenwohnheim. Er hört den jüdischen Wissenschaftler Ernst Tugendhat und den Philosophen Hans-Georg Gadamer. Mit den Medizinern geht er in die Anatomie und besucht natürlich auch Veranstaltungen zum Alten Testament.
Die Vorlesungen, die ich damals hörte, unvergessen. Gerhard von Rath, Lars Dodeker Propheton, seine Amos-Vorlesung, also grandios. Klaus Westermann las damals Psalmen, das Thema, das mich ja seit langem beschäftigt. Einerseits großartige Vorlesungen, aber Westermann hat ja nicht das Charisma des Künstlers. Das war handwerklich und ich vergesse das nicht. Ich assoziierte immer, wenn ich, so sehr ich Westermann verehrte, ich assoziierte im Hörsaal da so Holz. Sägemehl, das war so trocken, war das. Also da musste man richtig atmen. Und das war so lustig, wenn man die beiden nacheinander hörte, von Rath und Westermann. Die waren ja fast gleich alt, aber von Rath, dieser feinsinnige, sensible, geistreiche, künstlerische Mensch, der natürlich auch die Art und Weise, wie Westermann Bibel betrieb, mit einer gewissen Distanz, glaube ich, beurteilte. Und wenn er dann mal auf die Psalmen zu sprechen kam, Westermann hatte damals ja den Begriff des Beschreibenden und des Berichtenden Lobliedes eingeführt und wollte den Begriff Hymnus abschaffen und stattdessen eben das beschreibende Loblied machen. Und wenn dann mal in der Exegese bei der Amos dann der Hymnus vorkam, dann sagte von Rath sehr süffisant, ironisch, ja, Sie wissen, mein Schüler Westermann, obwohl sie fast gleich alt waren, es stimmt, er war sein Schüler. Sie wissen ja, meine Damen und Herren, mein Schüler Westermann würde jetzt sagen, dies ist ein beschreibendes Loblied. Meine Herren, meine Damen, das ist ein Hymnus, wir bleiben dabei.
Die beiden Bände, die Erich Zenger selbst mit einem Freund für seinen großen Bibelkommentar verfasst hat, widmen sich den Psalmen. Diese Auslegungen zeigen brennpunktartig, worum es ihm geht. um einen Glauben, der die oft so schmerzhafte Realität ungeschönt ernst nimmt, sich mit ihr aber nicht arrangieren will.
Der Psalter heißt in der jüdischen Tradition ja eigenartigerweise Sefer Tehillim, Buch der Lobpreisungen. Und diese Bezeichnung ist überraschend, weil der Psalter insgesamt ja, wenn man statistisch sieht, zum Großteil aus Klagen besteht und Bittgebeten. Aber wenn man den Psalter insgesamt als eine Bewegung liest, dann kann man so grob sagen, die ersten zwei Drittel sind vorwiegend Klage und Bittgebete. Und je weiter man zum Ende hinkommt, wird er hymnisch geprägt. Und von daher ist der Psalter ein Weg von der Klage zum Lob. Und das ist eigentlich eine grundlegende anthropologische Aussage. Das, was eigentlich auch das Geheimnis des Gebetes ist, aus den Tiefen des Leids der Klage hin Ja sagen können zu Gott.
Erich Zengers mehr als 60 veröffentlichte Bücher sind durchzogen von der Genauigkeit des wissenschaftlichen Forschers. Dennoch sind es keine distanzierten Abhandlungen über Gott, denn Religion dürfe nicht durch Reflexion ersetzt werden. Deshalb ist die Theologie für ihn dann lebendig, wenn sie nicht von Gott spricht, sondern zu Gott.
Die Psalmen sind ein Beispiel dafür, dass man im Horizont der biblischen Tradition Gott wirklich alles sagen kann. Man darf sein Herz ausschütten, wie der Psalm 55 sagt, wenn man es nur ihm sagt. Das unterscheidet die Psalmen ja von der Taktik, die man haben muss, wenn man also zu einer Behörde geht. Da muss man sich überlegen, soll ich das sagen oder soll ich das nicht sagen? Versteht er das überhaupt? Nein, die Psalmen sind Dokumente der absoluten Aufrichtigkeit, in der man sein Herz ausschüttet und das Leben ist so. Aber die Psalmen klagen eben nicht nur. Die Psalmen suchen einen Weg aus dieser Klage.
Erich Zengers Leben zeigt, wie die Bibel helfen kann, die Lasten des Lebens nicht zu bagatellisieren, sondern auszuhalten und zu tragen. Und sie kann als eine Schule verstanden werden, in der man lernt, das Leben zu feiern.
Und der Hymnus ist die Grundform, Ja zu sagen, trotz allem, trotz des vielen Verneinungswürdigen, dennoch Ja zu sagen. Und der Psalter insgesamt schließt einem Hymnus, der eigentlich formgeschichtlich gesprochen kein Hymnus ist, sondern nur die geballte Aufforderung, einen Hymnus zu singen, nämlich Halleluja zu singen. Das sind lauter hymnische Aufforderungen. Lob preiset den Lebendigen, und zwar wird der ganze Raum durchschritten und dann werden alle Instrumente aufgeboten. Und der Hymnus ist nun gerade im Hebräischen wunderschön. Das ist angelegt, ein großes Crescendo und dann eine kurze Pause und dann klingt das ganz ruhig aus mit dem Satz, alles was atmet, lobe, preise den Herrn. Das muss man richtig hebräisch hören und ich will mal versuchen, diesen Hymnus hebräisch aufzusagen. Den Anfang und den Schluss kennen wir aus unserer liturgischen Sprache. Das ist Halleluja, beziehungsweise im Hebräischen natürlich Halleluja, Lob preiset, ja, das ist die Kurzform des Gottesnamens, Lob preiset den Lebendigen, also hebräisch. Halleluja, Hallelu El Bekotcho, Halleluhu Birkia Uzo, Halleluhu Bigevorataf, Halleluhu Kerov Kutlo. Halleluhu Beteka Shofar, Halleluhu Benevel Vekinor, Halleluhu Betofu Machol, Halleluhu Beminim Veugav, Halleluhu Bezilzele Shama, Halleluhu Bezilzele Troa, Kolan Shama Te Halleluja, Halleluja. Also man merkt richtig das Crescendo, Lobpreise mit dem Zimbelgeschmetter, mit dem Zimbelschlag. Dann kommt die Pause und dann Kolan Shamate Halleluja. Alles, was atmet, Lobpreise den Lebendigen. Halleluja.
Noch wichtiger als das geschriebene Wort ist das gesprochene Wort. Eine Theologie, die klingt, manchmal fast so etwas ist wie Musik, Witz und Poesie. Eine Sprache, die Erich Zenger als himmlisch bezeichnet hat.
Das ist zunächst natürlich beste jüdische Tradition. Wenn man davon ausgeht, jetzt spreche ich mal ein bisschen fundamentalistisch, wenn man also davon ausgeht, dass die Bibel Wort Gottes ist, als gesprochenes Wort, und wenn etwa Propheten Offenbarer Gottes sind, dann muss man halt zunächst mal zur Kenntnis nehmen, dass diese Propheten Hebräisch gesprochen haben. Und Hebräisch kann man natürlich noch etwas offener nehmen und auch Aramäisch hinzunehmen. Auch Christen müssen mal zunächst zur Kenntnis nehmen, dass auch Jesus von Nazareth zunächst nicht Griechisch gesprochen hat, sondern Hebräisch gesprochen hat. Sodass also zunächst in der Tat eben die Bibel, wie sie uns vorliegt in ihrer Ursprache, Hebräisch ist. Von daher, also fundamentalistisch gesprochen, ist in der Tat zunächst einmal die Sprache, in der Gott zu uns gesprochen hat, ist halt Hebräisch.
Deswegen war Erich Zenger überzeugt, wer dieser Sprache mächtig ist, befindet sich auf jeden Fall nicht auf dem schlechtesten Weg ins Leben.
Die haben es relativ einfach, die dann an die Himmelspforte hinkommen. Und der Petrus ist zwar Papst, aber ich glaube, dass er eben seit seines Lebens nur Hebräisch gesprochen hat, ja, vielleicht auch ein bisschen Griechisch, also einige Brocken gelernt hat, aber dass er wahrscheinlich zunächst mal an der Himmelspforte Hebräisch fragt. Und wer dann also Hebräisch zunächst mal die Frage versteht und dann Hebräisch antworten kann, der wird zunächst schon einen Bonus für sich haben. Aber natürlich wird es dann im Himmel, ich hoffe ja auch, dass ich dazugehöre, Leute geben, die den Leuten dann sehr schnell die Sprache des Himmels beibringen können und sie einführen kann, sodass sie dann also sich da schnell zurechtfinden. Aber man muss ja nicht die Sprache nun im Sinne der Oberflächlichkeit des Lautens verstehen. Es genügt auch, wenn man sozusagen die hebräische Sprachstruktur versteht, auch wenn man sie seine eigene Muttersprache gelernt hat. Und die Sprachstruktur ist, wenn man eben die Bibel kennt. Wer biblisch gelebt hat, wird also dann, glaube ich, die Sprache des Himmels sehr leicht verstehen.